Vorbereitung ist fast alles und heute bin ich besonders gut auf meinen Gast vorbereitet, denn ich habe mir ein Bier aufgemacht. Hallo Steffen.
Hola. Hallo, hey. Ja, geilo, das finde ich super. Das ist, dann sind wir ja quasi hier biertrinkende Art und Natur beisammen. Ich habe mir natürlich auch ein Bier aufgemacht. Mein Bier ist ein Life's a Mosaic, was ich wirklich auch einen sehr schönen Namen finde. Ein IPA von meinen lieben Freunden von Liquid Story aus Braunschweig. Die machen hervorragende Biere. Und da ist der sogenannte Mosaik-Hopfen drin, ein Hopfen, der sehr, sehr, sehr aromatisch ist. Und eins meiner Lieblingsbiere aus einer meiner Lieblingsbrauereien. Könnt ihr mal reinschauen. Und ich finde natürlich auch den Namen Liquid Story sensationell, weil mit Stories, genau, mit Stories, da kann man, also wir haben es bei Comics, wir haben es bei Filmen, es ist immer eine Story dahinter und die erzählen mit ihren Bieren halt auch Stories oder wollen das tun und deswegen bin ich da ganz großer Fan davon und das Bier ist ein hervorragendes welches.
Sehr schön. Ich habe in Gedenken an Erlangen mir nochmal ein Finne API geholt.
Sehr schön.
Habe mir das nochmal aufgemacht. Prost. Wer wissen möchte, wie das schmeckt, guckt einfach in das Video aus Erlangen rein.
Das wollte ich gerade sagen. Das hatten wir damals dann bei unserem Comics und Bier Doppel, beziehungsweise war ein Triple Book, was wir gemacht haben aus Erlangen. Und ich weiß noch, dass mir das auch sehr gut geschmeckt hat. Also nochmal vielen Dank dafür.
Ja, es ist wirklich gut. Und das stimmt, das war auf dieser engen Couch mit Mattes zusammen.
Das war auf dieser engen Couch, wo wir quasi also auch ein bisschen auch so ein Erlangen Review gemacht hatten, so ein bisschen. Ja. Und ich fand das super toll mit euch beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war in diesem, weißt du noch, waren wir in der Bibliothek, in der Erlanger Bibliothek, und die hatten uns das Zimmer vom Bibliothekschef zur Verfügung gestellt. Und da haben wir uns auf dem seine Couch gesetzt. Ich weiß nicht, ob es seine Besetzungscouch war, keine Ahnung. Aber da haben wir uns auf dem seine Couch gesetzt und haben Bier getrunken und eben über Comics geredet. Ja. Wie sich das bei Comics und Bier gehört.
So ist es. Und zwischendurch ist eine Dame reingekommen, um Durchsagen zu machen. Da haben wir rausgefunden, dass wir die ganze Zeit in der Lage dazu gewesen wären, einfach Durchsagen für die ganze Bibliothek zu machen.
Feuer, Feuer.
Alarm, Alarm, naja.
Sie da, lassen Sie das Buch los. Ich habe Sie genau im Blick, jawohl.
Es wäre schön gewesen, ja.
Ja, scheiße, haben wir was verpasst, das müssen wir das nächste Mal machen.
Machen wir auf jeden Fall das nächste Mal in Erlangen, wenn wir wieder in dieses Zimmer kommen. Normalerweise bist du ja bei Moving Panels dabei und ja. Da geht's auch bald weiter.
Ja,
aber
ja,
heute reden wir über Comics.
Auch nicht schlecht, über Comics zu reden. Also sonst reden wir über Filme, die mit Comics zu tun haben. Heute reden wir einfach nur über Comics. Und ich habe mich vorher gefragt, hatten wir ein spezielles Thema? Ich habe mich irgendwie gar nicht vorbereitet.
Nee, also wir haben gesagt, jeder bringt so 2-3 Titel mit. That's it. Das ist das Thema. Da bin ich gespannt, was du gleich spontan einfach so aus deinem Ärmel ziehen wirst. Ich habe mich natürlich akribisch vorbereitet.
Selbstverständlich hast du das, natürlich. Ich freue mich übrigens sehr, dabei zu sein. Hatte dir ja auch schon gesagt, ich bin jederzeit bereit, mit dir irgendwas zu machen, sogar einen Podcast.
Ah, das irgendwas muss ich nochmal. Kannst du fließen?
Ja. Nee. Ja. Gut, Comics. Tatsächlich eine meiner Lieblingslektüren, Comics.
Das trifft dich gut. Wir machen hier manchmal einen Podcast darüber.
Ja, bin ich totaler Fan davon. Tatsächlich hatte ich ja gestern auch erst Comics und Bier Live Show. Mhm. Also nochmal gleich kurz die Eigenwerbung einfließen zu lassen. Also ich mache einen YouTube-Kanal, der heißt Comics und Bier, bei dem es natürlich um Comics und Bier geht. Da gibt es ganz viele Interviews, da gibt es ganz viele Comic-Besprechungen, alles Mögliche. Aber das Ding gibt es auch als Live-Show. Und das machen wir tatsächlich hier in der Region Stuttgart, machen wir das monatlich. Und da besprechen wir immer 4 Comics und verkosten 4 Craft-Biere. Weil ich festgestellt habe, dass tatsächlich so die Comic-Fangemeinde und die Craft-Bier-Fangemeinde, die haben viel gemeinsam. Die sind sehr nerdig und in Deutschland tatsächlich unterrepräsentiert. Und deswegen haben wir uns das so auf die Fahne geschrieben, das nach vorne zu bringen. Man kann sich das vorstellen wie das literarische Quartett, nur eben mit Comics und mit Bieren und mit Live-Musik. Also macht immer sehr viel Spaß. Wir hatten gestern ausverkauftes Haus. Es war wirklich kein Platz mehr frei. Und das Bier, das wir hatten von Orca Bräu in Nürnberg eingeflogen, das war so, dass ich Angst hatte, dass es uns am Ende nicht reicht. Also es war wirklich so gut besucht, wie schon lange nicht mehr, die Show. Sehr und schön. Die ist immer gut besucht. Und wir hatten auch nicht nur tolle Biere, sondern auch tolle Comics. Und einer von diesen Comics, der war so ein bisschen der Gewinner des Abends. Und der ist für mich auch etwas, worüber ich jetzt hier an dieser Stelle gleich mal reden möchte. Und zwar von Reinhard Kleist, Low, der zweite Teil seiner David Bowie Biografie. Der erste war ja Ziggy Stardust, wo er sich David Bowie in seiner Ziggy Stardust Zeit genähert hat. Schon den fand ich großartig, einfach auch deswegen, weil er diesen Weg von Ziggy Stardust beziehungsweise David Bowie als Ziggy Stardust so schön natürlich aufgezeichnet hat. Also manche von diesen Biografie-Comics, die leiden ja wirklich so ein bisschen darunter, dass nur so schlaglichtmäßig die Highlights aus einem bestimmten Leben beleuchtet werden. Er hat es aber geschafft, das wirklich in eine tolle Rahmenhandlung einzubringen und auch das bildlich natürlich sensationell rüberzubringen. Und jetzt ging es eben bei Low, war der zweite Teil, und da ging es um die Berlin Years, also die Berlin-Jahre von David Bowie, die er ja in einer WG zusammen mit dem von mir hochgradig verehrten Iggy Pop verbracht hat. Und genau um dieses Duo ging es natürlich auf einigen Seiten, aber auch darum, wie Berlin zu dieser damaligen Zeit war, wie David Bowie es da erlebt hat, der dort tatsächlich unerkannt einfach noch durch sein Viertel gehen konnte, der in kleinen Clubs gespielt hat, der dort seine Liebe zu Menschen erweitert hat, die eben nicht nur dem anderen Geschlecht angehören, sondern einfach genauso frei, wie seine Musik war und wie seine künstlerische Art war, er hat ja auch gemalt, eben auch die Liebe für ihn frei war und er da einfach viel experimentiert, viel geabenteuert hat und es natürlich auch in einer tollen Zeit war. Also das war ja zu Anfang der Punk-Ära noch und die 70er Jahre, die in vollen Zügen ausgekostet und die 80er Jahre eben, hat man da auch schon reinspielen sehen. Und das war einfach, ist einfach super, super toll. Kleist hat auch mit den Farben gearbeitet, hat es teilweise in Monochrom gehalten, dann um auch bestimmte Flashbacks zu zeigen, hat dann auch wieder Sachen in farbig gehalten, wo es Sinn ergeben hat. Und das hat er einfach so super gemacht. Ich finde, Kleist ist sowieso für Biografien. Also er hat ja auch eine über Nick Cave gemacht und dann hat er über einen Boxer eine gemacht und so weiter und so fort. Ist sowieso für mich der absolute Großmeister der Comic-Biografien. Ich finde, Comic ist ein gutes Medium für Biografien ganz generell, weil man Sachen sehr komplex zusammenfassen kann. Trotzdem gibt es leider sehr viele schlechte. Aber was Reinhard Kleist macht, ist einfach die absolute Königsklasse, an der sich meines Erachtens alles in Sachen Biografie, völlig egal, ob es Film ist, ob es Doku ist, ob es Buch ist, es muss sich alles daran messen lassen, was Kleist macht, und ich finde es sensationell. Das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass das Ende dieses Bandes darauf deuten lässt, dass für ihn das Kapitel Bowie damit eigentlich abgeschlossen ist, wobei es ja noch Bowie in den 90er Jahren gibt und dann auch noch sein Ende in den 2000ern, sein relativ trauriges, wie ich finde, weil der uns sicher noch viele schöne Sachen hätte bringen können, sich ja auch immer wieder neu erfunden hat, was man eben auch in diesen beiden Biografieteilen sieht. Aber das Ende, das wird so philosophisch und ist quasi so ein Ausblick auf das, was dann noch gekommen ist. Und vielleicht findet Kleist einfach das, was Bowie danach gemacht hat, auch nicht mehr ganz so interessant, weil er ja da mehr in dieser Pop-Industrie drin war auch und nicht mehr so ganz der Paradiesvogel war. Und vielleicht hat er das damit dann abgeschlossen. Und ich glaube, dass da einfach kein dritter Teil kommen wird, es sei denn, sie überzeugen ihn mit ganz viel Kohle dafür. Aber dafür ist es auch ein sehr gelungener Abschluss. Also ich finde auch das Ende dieses Bandes, dieses etwas metaphorische, wie er das dann quasi so in die Zukunft und zum Ende hin bewegt hat, finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Aber ich hätte einfach noch mehr von ihm über Bowie gelesen. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich jetzt, dass er vielleicht eine Iggy Pop Biografie macht, weil das würde sich ja jetzt natürlich anbieten. Und ich bin ja ganz großer Iggy Pop-Fan, dann wäre ich einfach richtig, richtig glücklich.
Klingt sehr gut. Und wenn ich das richtig verstehe, kriegt man nicht nur einen Eindruck von David Bowie, sondern auch von der Zeit wirklich in Berlin. Wie hat sich das angefühlt? Also all die Sachen, die ich ja nicht miterlebt habe, die ich immer höre, dass Berlin mal so groß war. Und nicht, weil es da Hipster mit schwarzen Handschuhen gab, sondern wirklich als Indie-Szene da groß war, dass man davon einen guten Eindruck bekommt.
Absolut, absolut. Also er hat das wirklich schön aufbereitet, kennt natürlich auch Berlin und hat sich da auch akribisch nochmal in diese Clubszene eingearbeitet. Es gibt auch so eine schöne elliptische Geschichte drin, wo er und Iggy Pop nach Ost-Berlin rübergehen. Und ich kannte das aus der damaligen Zeit, weil wir da mal eine Exkursion von der Schule hingemacht haben, wo wir auch einen Tag nach Ost-Berlin rübergegangen sind. Und das war so ein ganz komisches Feeling, als das eben noch DDR war und du in Berlin dieses Inseldasein hattest. Und du konntest dann eben nach Ost-Berlin rüber, wo es mehr Freiheit gab als in der restlichen DDR, aber wo es eben trotzdem nicht zu vergleichen war mit West-Berlin. Und dieses Feeling, was ich damals hatte, als ich da mit meinen Schulkameraden rübergegangen bin, das hatten wohl auch, oder zumindest in der Version von Kleist, Iggy Pop und David Bowie, als sie da für einen Tag rübergegangen sind. Und da hatte ich mich so richtig in diese Zeit zurückversetzt gefühlt und dachte, ja, genau so, das habe ich auch gefühlt, das war damals so. Und das hat er schon super rübergebracht, genau wie halt auch diese Bohème-Szene dann in West-Berlin. Und wir haben uns so ein bisschen drüber amüsiert, dass Bowie ja tatsächlich aus New York weggegangen ist, um quasi diesem Moloch, der einen konsumiert hat, wo es eben auch ganz viel um Drogen, also Sex and Drugs and Rock'n'Roll ging, um dem zu entfliehen, weil er ja auch tatsächlich da Probleme hatte mit Drogen und auch mit seinem künstlerischen Schaffen. Und dann sagt er, okay, Berlin is the place to be. Und da komme ich auch von den Drogen los, wo wir so ein bisschen gedacht haben, ja genau, Berlin für damalige Zeit, das war die Stadt, wo du von den Drogen weggekommen bist. Ja. Aber es hat für ihn funktioniert und es hat für Iggy Pop funktioniert, der ja in New York komplett am Boden war und dadurch, dass Bowie ihn quasi mitgenommen hat, tatsächlich aus diesem Sumpf wieder rausgekommen ist und der Iggy Pop ist, den wir heute noch auf der Bühne mit fortgeschrittenem Alter kennen und lieben. Also erstaunlich, dass er es so weit überhaupt noch durchgestanden hat. Und deswegen, ja, ich möchte jetzt seine Biografie lesen. Das wäre großartig. In der Kleist-Version.
Klingt ja danach, als wären die Chancen gar nicht so schlecht, wenn er wirklich hier abgeschlossen hat.
Ja, ich hoffe es.
Sehr cool. Ist bei Carlsen erschienen.
Ist bei Carlsen erschienen und wie gesagt ein großartiger Band. In Tateinheit mit dem ersten Band zusammen natürlich. Wobei man die auch losgelöst lesen kann. Das Gesamtbild Bowie ergibt sich natürlich nur durch beide Bände. Aber man kann auch diese Berlin-Jahre oder diese Stardust-Ära kann man auch alleine lesen. Das funktioniert genauso, weil eben auch Bowie da einfach in einem bestimmten Lebensabschnitt dargestellt wird. Und als er dann diese Ziggy Stardust beendet hatte, war er einfach ein anderer Typ. Das heißt, man kann das wirklich losgelöst lesen, wenn man das denn möchte.
Klingt sehr gut und hat es, glaube ich, auf meine Liste geschafft mit Sachen, die ich mir nochmal angucken werde im Nachgang. Absolut. Und das war das Highlight des Abends, ja?
Das war das absolute Highlight des Abends. Ich fand es auch ganz süß. Wir haben eine sehr junge Dame mit auf dem Podium dabei, die tatsächlich Bowie gar nicht kannte. Die hat auch gesagt, sie wusste von Bowie nur, dass es den gibt und hat sich dann im Zuge dessen, dass sie den Comic lesen musste, den sie auch ganz großartig fand, eben auch mit der Person Bowie beschäftigt und hat dann angefangen, sich jetzt quasi die Platten zu kaufen, weil sie gesagt hat, ah, das ist auch von dem gewesen und mein Gott, ich kannte die Lieder, aber ich wusste gar nicht, dass das alles Bowie ist und hat dann sich jetzt da so richtig reingefraggelt und ist, ich weiß nicht, ob sie Bowie-Fan wird, ich glaube es tatsächlich, dass sie Bowie-Fan wird, aber für die war das was ganz Neues und ich finde es ja immer toll, wenn so ein Comic Menschen auch inspiriert, dann sich auch mit so einer Figur, mit so einer Person auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Ich glaube, mehr kannst du da gar nicht leisten als Comic. Gerade als Biografie, wenn du danach noch das Bedürfnis hast, noch mehr davon sehen oder hören zu wollen. Die Zuhörer haben es mitbekommen, wie ich in diesem Podcast irgendwann die Büchse der Pandora geöffnet habe. Und auch wenn mir hinterher nachgesagt wird, da schleimt er sich ein und jetzt macht er Werbung für Panini, wenn der Steffen dabei ist. Die Darth Vader Deluxe Editionen waren ja so mein Einstieg in die Star Wars Comics, wo ich nie rein wollte, weil das immer so viel ist. Und ich habe jetzt den dritten Band gelesen und ich bin hin und weg von dieser Storyline. Ich finde das so, so gut. Ich hatte über die letzten beiden schon erzählt, da ist das Ende von Kieran Gillen drin, die letzten 6 Hefte, die er geschrieben hat. Er löst diesen Konflikt nach der Zerstörung des Todessterns auf. Wir haben die Geschichte, Darth Vader ist neuer General, muss sich aber noch behaupten beim Imperator. Es gibt auch andere Anwärter für seinen Posten. Er versucht im Imperium, eigenes Imperium aufzubauen, hinter dem Rücken vom Imperator und muss da diverse Dinge vertuschen. Das geht auch nicht alles gut. Der ist einfach noch nicht gut in seinem Job, könnte man, glaube ich, sagen. Er ist noch ein ziemlicher Anfänger und das merkt man. Und das wird da beendet. Das hat richtig gut funktioniert. Das Ende ist schön aufgelöst. Man merkt, wie es von da aus auch wieder in die Filme fließend übergehen kann. Also da ist es Kieran Gillen wirklich gelungen, das Ganze so einzubetten im Star-Wars-Universum, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es draufgepfropft, das hat er sich irgendwie dazu erfunden. Das passt alles nicht, sondern schön konsistent für mich als Star-Wars-Fan. Und danach geht es mit Charles Soule weiter und da musste ich kurz schlucken, weil ich habe mehr Schlechtes als Gutes von dem Mann gelesen und dachte, jetzt geht der an die Reihe dran, die war doch jetzt so toll. Und das geht so gut weiter. Der löst sich dann von dem Szenario, wo wir vorher waren, setzt noch früher an. Er setzt an dem Punkt an, wo aus Anakin Skywalker gerade Darth Vader wurde. Er muss sich sein Lichtschwert verdienen. Er muss sich in der neuen Rolle zurechtfinden. Er ist noch unbekannt im Universum. Darth Vader ist noch kein Name, den jemand kennt. Und er muss so ein bisschen dafür sorgen. Das ist so der Auftakt der Reihe. Und es ist ja auch eine 4. Deluxe angekündigt, das heißt, da wird es auch weitergehen. Und ich bin richtig glücklich und sehr beruhigt, dass Charles Soule es geschafft hat, da irgendwie einen guten Weg reinzufinden und einen guten Ansatzpunkt, um die Story weiterzuerzählen. Und ich kann jedem Star-Wars-Fan nur empfehlen, die Darth Vader-Reihe auf jeden Fall ist Must-Read. Also das, wenn man irgendwie in dieses Universum, in das Star-Wars-Universum reinfinden möchte, ich habe es über die Deluxe-Bände gemacht, bin jetzt beim dritten, bin immer noch sehr glücklich, das gemacht zu haben. Und es ersetzt für mich so ein bisschen diese ganzen Star-Wars-Serien, von der ich nur nicht eine einzige gesehen habe, auch Mandalorian noch nicht, weil ich das Gefühl habe, mit den Comics habe ich genug Star-Wars-Feeling in meinem Leben, das erzählt es genau auf einem Niveau weiter, wie ich das haben möchte, ich brauche nichts anderes, jetzt gerade läuft auch irgendeine neue Star-Wars-Serie wieder auf Disney+, auch die brauche ich nicht, denn ich habe hier genau das, was ich haben möchte, mich abends in den Lesesessel setzen und seitenweise das Gefühl haben, wieder in diese Welt abzutauchen, auch wenn ich das immer viel zu schnell durchziehe, weil solche Page-Turner sind. Ich bin immer noch ganz verliebt und doch froh, das Fass irgendwann aufgemacht zu haben. Auch wenn es ein riesiges ist.
Ja, also du kannst dich jetzt mit Star Wars bei mir auch nicht so wahnsinnig einschleimen, weil ich bin selber gar kein großer Star Wars-Fan. Tatsächlich auch noch nie gewesen. Ich habe natürlich die Filme alle gesehen und ich habe mich auch an ein paar von den Serien versucht und natürlich ist das auch so, dass es über Panini natürlich in mein Leben immer wieder einfließt. Aber ich bin tatsächlich kein wirklich großer Star Wars Fan. Von daher hättest du es jetzt nicht gemocht, hätte ich gesagt, ja, mein Gott, ist dann eben so. Tatsächlich war ich kurz ein bisschen entsetzt, dass du, ich habe mich gefragt, was hast du von Charles Soule gelesen, dass das da mehr Schlechtes dabei war als Gutes, weil ich finde, dass der Mann tatsächlich zu den besten Autoren gehört, die es aktuell so gibt und bin total hin und weg von seiner Death of Wolverine Saga damals oder als er She-Hulk gemacht hat, den 12 Kapitel umfassenden Run, den fand ich einfach wirklich ganz, ganz, ganz großartig.
Die mochte ich beide gar nicht, überhaupt gar nicht. Also 8 Billion Genies war ja dieses Jahr so ein Titel, jetzt sind wir wieder bei Erlangen, wo er mich das erste Mal wirklich positiv überrascht hat, wo ich dachte, total geil. Sein Daredevil mag ich, also ich finde den nicht so schlimm wie viele andere, den mag ich aber nur. Und das jetzt mit 8 Billion Genies, finde ich, ist das Beste, was ich von ihm bisher gelesen habe.
Also 8 Billion Genies, habe ich ja gesagt, ist für mich ein Comic des Jahres, der es übrigens nicht in die Liste zum Comic des Jahres geschafft hat, was mich zutiefst empört hat.
Okay.
Aber ich kann es euch jetzt nochmal sagen, immer noch für mich einer der besten Comics, die dieses Jahr rausgekommen sind, die Saga, wo es darum geht, was würde passieren auf der Welt, wenn jeder einen wünscheerfüllenden Djinn hat. Und damit meine ich nicht den Gin zum Trinken, sondern den aus
Obwohl
der Flasche.
Obwohl das auch gut wäre.
Auch das wäre nicht schlecht. Und ja, wie wir Menschen mal sind, würde das absolute Chaos ausbrechen. Und ich finde, das ist wunderbar erzählt und wunderbar in Szene gesetzt. Also das fand ich von ihm ganz großartig. Es gibt so viele Sachen von ihm, die mir gefallen haben. Auch seine Red Lanterns damals fand ich großartig. Also von daher, oder Thunderbolts. Ah Gott, sein Thunderbolts Run fand ich super. Und ja, ich finde, der hat viele tolle Sachen gemacht. Das mag natürlich nicht alles in der Oberklasse spielen, aber bin ein bisschen entsetzt, dass du ihn da so gar nicht magst.
Vielleicht habe ich genau die falschen Sachen gegriffen.
Wahrscheinlich.
Trifft einfach den Ton nicht, den ich sonst mag. Aber in diesem Fall bin ich super glücklich. Richtig geiler Auftakt und ich freue mich jetzt auch schon auf den nächsten Deluxe-Band da weiterlesen zu können, endlich. Kommt, glaube ich, im Mai oder so bei euch. Wird gut.
Das freut mich auf jeden Fall, weil ich habe sie noch nicht gelesen, weil wie gesagt, Star Wars interessiert mich durchaus, aber nicht so, dass ich immer als erstes, wenn ich Zeit habe, dahin greife. Dazu ist mein Pile of Shame von ungelesenen Dingen, die mich mehr interessieren, doch einfach zu hoch.
Ja.
Aber das freut mich und es freut mich umso mehr, dass du dann tatsächlich hier endlich auch von Charles Soule etwas bekommen hast, was deinen persönlichen Geschmack entsprechend trifft.
Ja, ihn wird es bestimmt auch freuen, ja. Was hast du noch dabei?
Was ich noch dabei habe, also die, vielleicht auch nochmal für diejenigen, die mich nicht kennen, ich arbeite bei Panini auch als Redakteur. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, deswegen diese Panini-Verknüpfung da. Aber selbst wenn ich nicht bei Panini arbeiten würde, gäbe es eben doch von Panini relativ viele Sachen, die einfach genau meinem Comic-Geschmack entsprechen. Und es gibt halt einige Sachen, an denen ich persönlich arbeite, an denen ich sehr viel Spaß habe. Und da kam jetzt gerade ganz aktuell etwas raus, woran ich auch unglaublich viel Spaß hatte. Und ich bin nochmal im Bereich der Biografien, weil es gibt eine italienische Comic-Künstlerin, die schon seit vielen Jahren in Berlin lebt und die hat ihre Liebe zu Marlene Dietrich zum Ausdruck gebracht, indem sie schon vor jetzt fast 3 Jahren den ersten Teil einer Comic-Biografie zu Marlene Dietrich verfasst hat, die eben auf Deutsch dann bei Panini erschienen ist und hat jetzt eben die Zeit bis jetzt gebraucht, bis dann der zweite Teil erschienen ist. Es ist also eine zweiteilige Comicbiografie, die als Albenduett erschienen ist. Und da ist eben das Leben von Marlene Dietrich drin dargestellt und ich finde es einfach nur unglaublich gut. Es ist sehr, sehr, sehr liebevoll erstellt. Sie hat hier anders als Herr Kleist nicht den Text selber verfasst, sondern hat mit einem Autor zusammengearbeitet, der selber auch großer Marlene Dietrich-Fan ist und sie hat das dann noch in Bilder umgesetzt, hat aber teilweise auch an den Inhalten noch gefeilt, hat dafür sich nochmal alle Marlene Dietrich-Bilder angeschaut, hat sich mit der Zeit ihres Lebens so ein bisschen beschäftigt, wie sah es in Berlin aus, als sie noch ein Kind war, wie sah es in Amerika aus, als sie Deutschland wegen den Nazis den Rücken gekehrt hat und so weiter und so fort. Und das hat sie da alles wunderbar reingepackt und sie hat einen sensationellen Stil. Also sie arbeitet eigentlich für Disney, macht dort sehr viel in der Animation, hat auch Disney-Figuren entwickelt und dieser Disney-Stil, der bricht hin und wieder in diesem Comic durch, aber eben nicht durchgängig, sondern es ist eigentlich sehr realistisch gezeichnet, aber sie hat immer versucht, ihren eigenen Stil an die Thematik anzupassen, den sie über die berichtet wird. Also wenn es was Dramatisches ist, ist es eher realistisch. Wenn es irgendwie so verspielte Szenen sitzt, dann wird es so ein bisschen Disney-esque und trotzdem erkennt man sie als Zeichnerin, Flavia Scuderi heißt sie übrigens, immer wieder. Und das hat mir in der Bearbeitung unglaublich viel Spaß gemacht, weil es mich tatsächlich in diese Zeit von Marlene zurückversetzt hat und ich sehr viel erfahren habe, was ich davor nicht über sie wusste. Es macht mir aber immer noch Spaß, das auch zu lesen, das fertige Produkt. Zum einen wegen der Zeichnungen, zum anderen eben, weil diese Gesamtgeschichte da so wunderbar rüberkommt. Der erste Teil, den hat sie ihrer Jugend und der aufstrebenden Künstlerin in Berlin gewidmet. Und das endet quasi mit ihrer Überfahrt nach Amerika, wo sie dann eben raus ist aus Nazi-Deutschland, bevor die Nazis sie vereinnahmen konnten. Sie ist dann zum Weltstar in den USA geworden und hat auch durch die Art und Weise, wie sie dann aufgetreten ist, öffentlich auch aufgetreten ist, auch gegen die Nazis gekämpft, so gut sie das konnte, hat auch zum Beispiel die US-Truppen unterstützt, indem sie Shows im Kriegsgebiet gegeben hat. Also sie war sowieso durchweg eine sehr mutige Frau. Und das ist dann der zweite Teil dieser Biografie, bis dann eben zu ihrem Tod, der ja sehr spät erst war. Sie ist ja sehr alt geworden, war aber die letzten Jahre, ist praktisch nicht mehr aus ihrer Hütte raus in Paris, wo sie dann ihren Lebensabend verbracht hat. Und das ist alles, wie gesagt, sensationell in Szene gesetzt. Und ein Wunsch von Flavia war auch, Marlene Dietrich als eine starke, unabhängige Frau darzustellen, die vor allem nahezu jede Konvention, die es vor allem ja auch in den 20er, 30er und 40er Jahren gegeben hat, zu brechen, die immer gemacht hat, was sie wollte, die geliebt hat, wen immer sie wollte. Also sie hatte nicht nur sehr viele Liebhaber, sondern auch sehr viele Liebhaberinnen und hat also einfach sich an nichts gehalten, was man damals von einer Frau verlangt hat. Und das ist natürlich wunderbar, das in so einem Band auch dementsprechend plastisch dargestellt zu bekommen, weil das ist wirklich ungefiltert. Sie hat da sehr viel einfließen lassen, was sie und der Autor eben auch aus Interviews mit Marlene rausgezogen haben, aus geschriebenen Biografien und haben dann so ihr eigenes Ding gemacht. Natürlich ist bei Comic-Biografie immer so, da ist sehr viel Narratives dabei, weil es soll ja eine Geschichte geben. Aber es ist anders als in einem Biopic, wo eben ganz viel dann doch auch durch die Schauspieler und so weiter gemacht, weil hier hast du den Blick der Zeichner einfach drin auf die Figur und die versuchen natürlich sich nah am Leben der Figuren ran zu bewegen, so gut es eben geht und können da eben auch aus Vorlagen schöpfen, die es sowohl in Wort, Ton, aber auch in Bild gibt und das finde ich, bringt einem die Figur dann so richtig nah. Also ich bin total hin und weg von diesem Zweiteiler. Und ich finde es auch so schön, dass Flavia Sküderi ihren Faible für die Zeit und für Marlene dadurch zum Ausdruck bringt, dass sie zum Beispiel selber auch auf die Bühne geht und singt Songs von Marlene Dietrich, auch im entsprechenden Outfit. Und das hat sie zum Beispiel jetzt ja auf der Comic-Con Stuttgart auch gemacht, im Ende November, Anfang Dezember. Da ist sie auf die Bühne gegangen, hat über den Comic berichtet und hat Lieder von Marlene Dietrich in wirklich sensationeller Manier zu Gehör gebracht oder auf die Bühne gebracht. Und möchte das auch öfter jetzt noch tun auf anderen Conventions. Also wir planen gerade auch so ein bisschen was mit ihr für die Leipziger Buchmesse und hoffen, dass wir auch da Performance mit ihr anbieten können, weil es ist einfach super. Und es gibt natürlich dann dem Ganzen nochmal so ein ganz rundes Flair. Und ich bin wirklich riesiger Fan von dieser Sache. Unabhängig davon, ob ich da selber noch mit dran gearbeitet habe oder ob das bei Panini erschienen ist. Das ist einfach etwas, was mir wahnsinnig gefällt.
Wenn, also Marlene Dietrich kenne ich natürlich vom Namen her, ich kenne die Bedeutung, also gerade diese Auftritte im Krieg sind, glaube ich, auch die berühmtesten Bilder eigentlich von ihr, die man sonst so kennt. Kann man sich dem Ganzen, findest du, durch die Biografie auch nähern, ähnlich wie wir es bei Bowie eben hatten?
Dass man sagt, also unbedingt. Es ist tatsächlich so, dass du hier auch völlig unbedarft rangehen kannst, also selbst wenn du noch nie was von Marlene Dietrich gehört hättest, wird sie dir in dem Comic nahegebracht und das Interesse an der Figur ist sehr schnell geweckt. Und wenn du viel über Marlene Dietrich weißt, glaube ich, dass der Comic oder die beiden Comics trotzdem noch Elemente beinhalten, die vielleicht nicht jeder kennt.
Hm. Das klingt nach einem interessanten Tipp. Finde ich gut. Beide bei Panini bereits erschienen, ne? Und ja, abgeschlossen genau. Wahrscheinlich in beiden Bänden.
Genau, es sind zwei Bänden abgeschlossen und der zweite ist jetzt im November 2024 praktisch brandneu auf den Markt gekommen.
Sehr cool. Von großen Verlagen zu ganz kleinen. Seit ein paar, weiß nicht, anderthalb Jahren vielleicht hast du ein besseres Gefühl für, kriegen wir aus der Schweiz immer mal wieder amerikanische Indie-Comics und zwar vom Skinless Crow Verlag.
Skinless Crow, ja. Das müsste ja anderthalb Jahre ungefähr sein. Vielleicht sind es auch schon zwei. Raum und Zeit, was hat das für eine Bedeutung?
Ja, mir geht's da ähnlich. Das ist keiner, seit nicht so lange gefühlt, wenn es schon zwei Jahre sind, ist es vielleicht auch schon lang. Und zwar haben die gerade rausgebracht, What the Furthest Place from Here. Den ersten Sammelband mit den ersten 6 Heften. Wir haben uns hier schon mal drüber unterhalten mit dem Emu, der war ganz hin und weg. Ich habe die ersten 2 Hefte auf Englisch gelesen. Dann wurde klar, dass es im Deutschen kommt und habe brav gewartet, bis jetzt der erste Band kam, um es hier nochmal vorzustellen. Es geht im Grunde mal wieder um eine Dystopie. Wir haben eine Stadt vor uns. Was passiert ist, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass scheinbar Gangs aus Jugendlichen übrig geblieben sind und die Gang, die wir verfolgen oder mit der wir durch diese Welt gehen, die hat sich in einem Plattenladen verschanzt mit ihrer Lieblingsmusik. Ein sehr gutes Setting.
Ja, das hört sich gut an.
Und jede Person, die zu der Gang gehört, darf sich auch seine Platte raussuchen. Das ist so ein bisschen so das Mojo, was die mit sich rumtragen. Und natürlich ist sehr wichtig, welche Platte du dir da raussuchst. Mit zur Gang gehört Sid. Und aus Gründen, die ich gar nicht vorwegnehmen möchte, es passiert einfach, Sid verschwindet und die Familie, wie sie sich selber nennen, die Familie sieht sich dazu gezwungen, um sie wiederzuholen, ihren Plattenladen zu verlassen und sich auf die Suche zu machen, ob eine andere Gang sie entführt hat, wo sie hingekommen ist, ob sie noch am Leben ist, man weiß es nicht. Und sie müssen sich dann damit auseinandersetzen, wen es dann noch so in der Stadt gibt und wen nicht. Und gemeinsam erkundet man dann die Welt und wir als Leser lernen, dass es so bestimmte Regeln unter den Banden gibt. Also welche Gebäude darfst du betreten, wann darfst du wohin, was wird als Affront gesehen von anderen Banden, dass sie dir sofort den Krieg erklären. Es gibt da sowas wie die Banker, die sich halt in der Bank eingeschlossen haben und den großen Safe haben in der Stadt. Es gibt die Blauen, die immer mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Man begegnet ganz vielen und es wird aber schnell klar, dass es noch eine weitere Instanz gibt, die sogenannten Fremden. Und die Fremden geben die Regeln für die Welt vor. Die sagen zum Beispiel, in welchen Gebäuden die wohnen dürfen und welche nicht. Was sonst passiert, also noch weiß ich es nicht, mal gucken, ob man es noch rausfindet. Und in diesem ganzen dystopischen Setting mit den verschiedensten Gangs, die es gibt, mit den verschiedenen Figuren, erkundet man so ein bisschen die Welt und muss rausfinden, wo ist eigentlich Sid hin, was ist da passiert. Es gibt noch eine mysteriöse Krankheit, die vor sich geht und wir wissen auch nicht so richtig, was mit den Erwachsenen passiert ist. Wir wissen nur, dass es verboten ist, Erwachsene in einem Haus aufhalten, also ihn aufzunehmen und bei sich schlafen zu lassen. Richtig, richtig cooler Auftakt, in einem sehr reduzierten Stil gehalten, das Ganze dadurch verliert man sich nicht so sehr in die Details, in den Bildern. Man fliegt da so richtig durch und es macht unglaublich viel Spaß, diese Punks zu haben, diese Figuren, die auch ganz viele Sachen nicht kennen. Es gibt eine Szene, wo die auf so einen Videorekorder treffen und den irgendwie starten und dann versuchen die sich mit dem Fernseher zu unterhalten, weil da sieht man ja die Figur, mit der man sich unterhalten möchte. Die verstehen nicht, was eine Videoaufnahme ist, weil es scheinbar schon so lange her ist, dass es Technik in dieser Welt gab. Richtig, richtig gut. Und mal wieder eine Perle, die bei Skinless Crow herausgekommen ist. Und weil es immer ein großes Thema ist bei Skinless Crow, das Hardcover kostet 40 Euro, das Softcover kostet 30 Euro. Beide beinhalten 272 Seiten und ist ein absoluter Tipp und schafft es vielleicht noch auf meine Bestenliste für dieses Jahr als Comic. Obwohl ich Farmhand wird es da nicht verdrängen von Skinless Crow, aber der war schon... Das war schon echt geiler Auftakt jetzt, die ersten 6 Hefte. Und ich hoffe, dass da schnell und viel weitergeht. Hattest du irgendwas davon mitbekommen, dass der Comic rauskommt?
Bis gerade eben nicht. Ich habe ihn sofort auf meine Muss-ich-beschaffen-Liste gesteckt. Ich habe das Problem, dass ich zu Skinless Crow immer noch keinen direkten Draht für Comics und Bier habe. Und deswegen bei denen immer erst im Nachgang bestimmte Sachen mitbekomme, was bei denen rauskommt. Dabei haben die wirklich geniale Sachen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wurschtelt auch so ein bisschen vor sich einfach hin und deswegen kriege ich bestimmte Sachen nicht so richtig gleich auf Anhieb mit. Und da muss ich noch so ein bisschen dran arbeiten, dass ich die mehr im Blick habe. Aber die haben, wie gesagt, ganz viele Sachen, die ich super interessant finde auch und die entweder hier auf meinem noch zu lesen Stapel sind oder demnächst bei mir noch angeschafft werden.
Ja, vollkommen zu Recht, sind wirklich tolle Titel dabei, wir haben ja schon einige vorgestellt. Und also mein heißer Tipp ist immer Farmhand von Skinless Crow, das ist meine absolute Lieblingsreihe, das lese ich immer sofort, sobald es kommt. Lieber Tom, ich weiß, du hörst zu. Melde dich doch mal beim Steffen. Jetzt kommst du da nicht raus.
Ja, so ist gut. So muss das laufen.
Steffen, hast du noch einen?
Du, ich kann dir noch den ganzen Abend voll machen. Das ist überhaupt kein Problem.
Wir können uns noch den ganzen Abend voll machen. Darauf trinke ich noch einen.
Ja, darauf erstmal einen Schluck Bier, ja. Ich muss überlegen, also es gibt natürlich ganz aktuelle Sachen, aber gerade für Comics und Bier, für die Live-Show, aber auch für das, was online geht, lese ich natürlich ziemlich viele Comics, an die ich vielleicht so aus meinem Eigeninteresse erstmal gar nicht hintappen würde. Und da sind manchmal auch hochinteressante Sachen dabei. Und deswegen bin ich so froh, dass wir diese Show machen oder auch, dass ich natürlich zum Podcast oder sonst irgendwas eingeladen werde, weil mich das so teilweise ein bisschen zwingt, über meinen eigenen Comicrand hinauszuschauen. Mhm. Und wir hatten in diesem Sommer ein Comics und Bier Live Special. Das war ganz interessant. Also ich finde es ja super, dass wir mittlerweile auch hin und wieder angefragt werden, wollt ihr nicht mal bei uns irgendwas machen? Und dann machen wir gerne auch so Themen-Specials. Also während die Normalshow ist es so, dass wir eigentlich aktuelle Comics vorstellen und uns dann immer noch eine Brauerei suchen, die wir vorstellen können und von denen Bier haben. Wenn wir aber Themen-Specials haben, dann versuchen wir tatsächlich, die Comics zu einem bestimmten Thema rauszusuchen und wenn möglich dann noch entsprechende Biere zu finden, was nicht immer ganz einfach ist. Aber wir hatten in dem Sommer eine Show hier im lokalen Kino, weil der hat gemeint, er braucht irgendwas, um die Sommerpause zu füllen und er hätte gerne die Comics- und Biershow bei sich im Kino. Und da zu dieser Zeit kam gerade ein wirklich sehr weirder kleiner Film raus, wo es um eine Brauerei in München ging, Giesinger Bräu heißen die. Die haben so eine eigene Doku über ihren Werdegang gemacht und der wurde dann in ganz Deutschland gezeigt, in kleinen Kinos natürlich. Das ist ein super witziger Film, weil die haben quasi da zusammengeschnitten, was sie so mit Handycams aufgenommen haben. Also es hat ein Regisseur gemacht und hat es dann durch Interviewsequenzen verbunden. Und das ist eine richtig schöne, lustige Doku auch geworden, die also zeigt, wie so ein kleiner Craftbeer-Brauer gegen die Münchner Großbrauereien versucht anzustinken. Mhm. Und den haben wir dann also in dem Kino hier gezeigt und wir haben uns dann einfach Comics rausgesucht, alle zum Thema Film. Da war unter anderem die Tarantino-Biografie dabei. Die ist bei Splitter rausgekommen, die ich großartig finde. Dann hatten wir dabei einen ganz alten Band der Hartmut geht ins Kino.
Ja.
Von Hartmut Klotz Bücher, damals auch bei Carlsen erschienen mit seinen Strichmännchen und das ist praktisch immer ein Kinofilm auf einer Seite erzählt. Ich habe mich totgelacht, wirklich ganz großartig. Kriegt man gar nicht mehr einfach dieses Heftchen, macht aber wahnsinnig Spaß. Und dann hatten wir einen Band dabei, den finde ich sensationell, auch aus einem ganz kleinen Verlag, nämlich von Dani Books. Mhm. Und der heißt Tale of Sand. Und das ist quasi die Comic gewordene Fassung eines niemals veröffentlichten Drehbuchs von Jim Henson. Jim Henson kennen wir eigentlich als Herrscher über die Puppen, Muppets Show und so weiter. Das ist alles Jim Henson oder der dunkle Kristall, alles Jim Henson. Und der hat ganz am Anfang seiner Karriere ein Drehbuch geschrieben, das hieß Tale of Sand. Und das ist im Prinzip die Geschichte eines Typen, der aus der Wüste raus in so ein Dorfkaff kommt und dort gefeiert wird. Da gibt's irgendwie eine riesige Party und er weiß gar nicht so richtig, wie es ihm geschieht. Und gilt dann als der Auserwählte, der einen bestimmten Weg zu begehen hat und wird am Ende des Festes in die Wüste geschickt und durchquert quasi die Wüste und erlebt da ganz weirde Abenteuer um. Ich glaube, das kann man einfach spoilern, weil es kommt nicht drauf an, wie der Comic ausgeht, weil der Comic endet dann damit, dass er quasi wieder in dieses Wüstenkaff kommt. Das ist praktisch so eine Art Zeitschleife, ja. Und das ist halt total surrealistisch und teilweise innen drin sogar dadaistisch. Und es ist wirklich ganz großartig. Das heißt, die Geschichte, wie beim Dadaismus normal, wird einfach komplett aufgelöst. Und es hat ganz viele surreale Begebenheiten. Und auch das ist ja wieder was Surreales, dass quasi das Ende immer auch der Anfang ist. Und es ist einfach ein Kunstcomic. Und der Film hätte einfach auch einen Kunstfilm gegeben. Also es wäre halt typisches Arthouse-Kino gewesen. Und entspricht natürlich auch den frühen, ich weiß gar nicht, wo entstanden ist, zu der Zeit, wo man halt noch viele Drogen konsumiert hat, 60er, 70er Jahre auch. Und das wird in diesem gesamten Drehbuch, wird das eben, ist das permanent auch erkennbar. Und es gibt eben, Jodorowsky hat zum Beispiel auch solche Filme in der Zeit gemacht und auch natürlich später Comics geschrieben, die genau in diesem Stil sind. Also also ein Comic, den es dazu gibt, ist zum Beispiel Die Söhne von El Topo oder der Film, der da war, da war El Topo. Also könnt ihr euch nur reinziehen, wenn ihr, sagen wir mal, schon mehr als das eine Bier drin habt, was wir jetzt gerade hier konsumiert haben. Macht aber dann wahnsinnig Spaß und ist halt auch so Arthouse-mäßig. Also wenn ihr euch für Filmkunst und Comickunst jenseits der Konventionen interessiert, dann ist eben El Topo sowas. Und in genau diese Richtung geht auch Tale of Sand, ist aber total anders vom Stilistischen her, hat sehr diesen franco-belgischen Stil drin. Wahnsinnig toller Comic, der damals für mich bei diesem Comics und Bier Film Special so ein bisschen auch eine Erhellung war. Und weil ich halt, wie gesagt, gerade auf diese Zeit 60er, 70er Jahre wahnsinnig abfahre und auch auf Surrealismus, Expressionismus, Dadaismus abfahre, ist das einfach so ein Comic, den ich genial fand, wo ich dann am Ende nur gedacht habe, okay, das hätte ich mir auch noch als Film gewünscht, so eine Jarmusch-Umsetzung oder irgend sowas, das wäre einfach großartig gewesen.
Geil, also mich bei Jim Henson hattest du mich schon. Noch interessanter, dass es in eine komplett andere Richtung geht. Ich glaube, bei uns im Freundeskreis war es damals, wie hieß der Magische Berg, hieß der so? Von Jodorowsky. Genau. Das war Film, der nach dem fünften Bier und vielleicht anderen Dingen auch mal ganz gerne angemacht wurde.
Genau. Und ja, von Jodorowsky gibt es einfach viele solche Sachen. Wie gesagt, El Topo, der Magische Berg und noch so ein paar andere Dinge, die völlig abgefahren sind. Und das ist sensationell. Also man muss sich tatsächlich von Jodorowsky auch mal die Biografie lesen, weil da geht es ja nicht nur drum, was er gemacht hat, sondern es geht auch drum, vor allem, was er nicht gemacht hat. Muss kurz nochmal schauen. Es ist so, dass Alessandro Jodorowsky, also Argentinier, der wirklich in diesem Surrealismus lebt, der hatte ja auch mal den Auftrag, einen Dune-Film umzusetzen. Und das ist allein daran gescheitert, da er schon mit den Testaufnahmen für das Set das Budget um ein Vielfaches einfach überzogen hatte, weshalb das niemals was geworden ist. Und es tauchen immer mal wieder so Fragmente aus diesem Film, aus diesen Szenen, die er schon gedreht hatte und aus seinem Drehbuch auf, wo man sich so denken muss, ja, okay, der erste Dune-Film war ja schon so ein leichter Drogentrip, aber das, was Jodorowsky da vorhatte, das wäre einfach, ich glaube, wenn du den Film angeschaut hättest, da wärst du nie wieder rausgekommen aus dem Trip.
Ja, absolut. Da gibt es eine ganz tolle Dokumentation drüber. Auch noch eine Story, die ich dir gleich erzähle, wenn wir nicht mehr aufnehmen. Liebe Grüße an Mattes und Timo. Lohnt sich die Dokumentation. Dafür solltet ihr aber noch relativ wach sein, um das zu schaffen. Aber abgefahrene Story. Es gibt ja wohl auch immer noch das Skizzenbuch, was er zu Hause hat mit den ganzen Entwürfen, wo ich immer noch hoffe, dass irgendwer das mal einscannt und irgendwie als gebundenes Buch veröffentlicht. Ich glaube, da gibt es eine Webseite, wo man sich da viel von angucken kann.
Ja, ich hätte tatsächlich von diesem Drehbuch und von den Testaufnahmen, die er gemacht hat, oder auch nur den Aufbauten, die er schon hat fertigen lassen, Da würde ich gerne, ich hätte das gerne so als Komplettding, wo man praktisch ja. Das gesamte Teil sieht, so ein Zusammenschnitt der Aufnahmen vielleicht und dann noch ein Buch dazu, wo die Skizzen drin sind und alles. Was wir einmal diesen Wahnsinn komplett, so dass man auf 1733 Seiten drüber trauern kann, dass der Film niemals realisiert wurde.
Ja, würde ich auch sofort kaufen. Also das mit der Dokumentation gerne nochmal damit reinwerfen. Die arbeitet das echt gut auf. Und dann kann man sich da nochmal durchwühlen, wenn man möchte. Vieles davon hat es dann ja auch in andere Werke geschafft, unter anderem Alien hat da ja sehr von profitiert. Sehr cool, da haben wir heute einiges gehört, Steffen. Ich würde sagen, wir beide trinken jetzt unser Bier in Ruhe aus, während kein Mikro läuft. Dann können wir uns noch versautere Geschichten erzählen als hier. Wow. Immerhin wollen wir ja nicht explizit werden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Du, sehr gerne.
Und ihr da draußen, also, danke fürs Zuhören.
Du darfst mich immer wieder ansprechen und ihr dürft mir immer wieder zuhören. Ihr könnt mir auch auf Comics und Bier natürlich folgen. Da gibt es auch viel Wahnsinn zu erfahren. Und jetzt habe ich den Andreas wieder so in seiner Verabschiedung geredet. Sag nochmal Tschüss, Andreas.
Tschüss, Andreas.